Also wir waren ja bei der relationalen Algebra hier bei dem Selektionsprädikat gestartet und haben gesagt, naja gut, im Prinzip ist es nicht viel Schlimmes. Wir nehmen halt eine einzige Tabelle oder Relation, ist ja das Gleiche für uns, und gehen die zeilenweise durch, schauen, ob jede Zeile, bei jeder Zeile nach, ob sie das Prädikat, was wir angeben, erfüllt. Wenn das der Fall ist, übernehmen wir sie in die Ergebnistabelle und die hat genau die gleiche Struktur wie die Originaltabelle. Ja, das ist halt einfach eine Selektion. Nächstes Ding war hier die Projektion. Das heißt, wir konnten uns aus einer Tabelle einfach Spalten auswählen. Ja? Und dann wurden alle die verschiedenen Werte, die wir in einer Spalte gefunden haben, einfach da in die Ergebnistabelle reingebraten. Also das ist, glaube ich, auch relativ simpel. Dann haben wir gesagt, das kartesische Produkt, alles mit allem. Ja? Kartesisches Produkt haben wir schon kennengelernt bei den Entity-Mengen. Ja? Das waren ja sozusagen die Entity-Mengen, die wir bisher betrachtet haben. Ja? Zumindest wenn wir die Entities selber als Relation auf ihren Attributen aufgefasst haben, haben wir das kartesische Produkt sozusagen aller möglichen Werte dieser Attribute als Grundmenge im Auge gehabt. Ja? Und zum Beispiel Name. Ja? Das waren halt alle möglichen Namen. Und dann, was weiß ich, Matrikelnummern, alle möglichen Matrikelnummern, die es gibt. Ja? Und da ist das Kreuzprodukt halt, das gibt halt dann alle Zweiertupel von Matrikelnummer und Namen. Ja? Aber diese einzelnen Dinge, die waren ja auf eine gewisse Art atomar. Ja? Also natürlich konnte man einen Namen auch wieder aus den Buchstaben zusammensetzen, aber das wollen wir eigentlich nicht betrachten. Ja? Hier ist ein Kreuzprodukt von Dingen, die nicht sozusagen nicht atomar sind, sondern selber wieder eine Struktur haben, wo wir jetzt also sagen, wir müssen jetzt, um das Kreuzprodukt zweier Tabellen zu bestimmen, einfach sozusagen jede Zeile hier mit jeder Zeile hier zusammenwursteln, dann die zweite Zeile mit all denen und so weiter und so fort. Das heißt, das Ergebnis hat halt 6 Spalten und enthält, wenn diese Tabelle 7 Profs enthält und höheren 12 solcher Zweiertupel, dann enthält halt die Gesamttabelle entsprechend 84 verschiedene Einträge. Ja? Und das ist eigentlich auch nichts anderes. Also das kartesische Produkt bildet Tupel aus allem Möglichen. Aus Äpfeln, Namen, anderen Tupeln, Stühlen, Menschen, was auch immer. Ja? Und das brauchen wir im Wesentlichen aber konzeptionell zum Verstehen. Ja? Richtig anwenden tut das Datenbankmanagementsystem nicht. Also wir gehen jetzt nicht hin und machen erstmal aus dem berühmten Zalando-Beispiel mit den 100.000 Schuhen und den 10 Millionen Kundinnen oder Kunden, machen wir jetzt nicht einfach 10 hoch 5 plus 10 hoch 7, also 10 hoch 12 verschiedene Paare, das wäre ein bisschen bescheuert, oder das heißt Paare, Tupel, sondern wir haben eine bessere Operation des Join, das werden wir nachher noch behandeln. So, ein paar Bezeichner, die wir brauchen, um die relationale Algebra schön anwenden zu können. Erste Bezeichnung, Sch von E. Ja? Das bezeichnet einfach praktisch nochmal die Namen der Spalten in den Tabellen. Also das Schema von Professoren, das sind gerade die Bezeichner dieser 4 Spalten, die halt Professoren ausmachen. Das waren ja in der ER-Modellierung ursprünglich mal Attribute, ja? Personalnummer, Name, Rang und Raum. Es kann aber auch sein, dass bei einer Entität vielleicht eine 1-zu-n-Beziehung reingezogen wurde. Da können also noch mehr dazukommen. Ja? Wir wissen es nicht. Für uns sind es jetzt ab jetzt nur noch Spalten. Das wird mit SCH von E bezeichnet. Dann haben wir noch diese Punktnotation. Und das wollen wir als qualifizierten Namen bezeichnen. Denn wenn Sie zum Beispiel sich anschauen, bei Professoren gibt es jetzt Personalnummer und Name und bei Assistenten gibt es das auch. Wenn ich beispielsweise jetzt das kartesische Produkt aus beiden bilde, warum auch immer, ja, dann haben wir ja zweimal Personalnummer und zweimal Name. Also wir wissen ja eigentlich, weil das kartesische Produkt ja nicht automatisch symmetrisch ist, ja, oder kommutativ, wissen wir natürlich schon, welches ist, aber wir hätten es vielleicht gerne ganz genau bezeichnet. Und deswegen können wir mit dieser Punktnotation sagen, wir meinen zum Beispiel die Personalnummer in Professoren oder wir meinen die Personalnummer in Assistenten. Ja? Das ist also eine Notation, die finden wir im Grunde auch später bei Java wieder, ja? Wenn es um Objekte geht und um Attribute von Objekten, also was Nützliches. Ja? Das Gleiche, was es im Prinzip für ganze Tabellen abstrakt gibt. Ja? Also hiermit bezeichnen wir ja sozusagen alle Professoren-Personalnummern, können wir für ein einzelnes Tupel natürlich auch anwenden. Das heißt, für dieses Vierer-Tupel aus der Professorentabelle, wenn wir da Punktname sagen, dann meinen wir genau diesen String Sokrates. Ja? Und wir können statt einem einzelnen Attribut hier auch eine Menge von Attributen hinbraten, auch nicht weiter schlimm. Wenn wir also Name und Rang aus diesem Tupel oder vielleicht auch hier aus einer ganzen Tabelle wollen, dann ist es halt entsprechend wieder ein Subtupel. Ja, also eigentlich genauso, wie man sich's deckt. Nur bitte im Auge behalten, also was man sich merken muss, ist dieses Sch und Punkt verhält sich eigentlich genauso, wie man sich's denkt. Ja, das sind eigentlich die Lehre aus dem Kram hier. So. Nächster Operator. Ja, Rho für rename, ja, kann man sich auch so merken, Rho, griechisch R. Und warum brauchen wir das? Also erstmal, was ist Rho? Rho ist eine Umbenennung, das haben wir auch schon am Titel natürlich erkannt. Und wozu brauchen wir das? Wir können entweder Attribute umbenennen, zum Beispiel in der Voraussetzen-Tabelle, können wir Vorgänge in Voraussetzungen umbenennen oder wir können auch ganze Relationen umbenennen. Also die Tabelle Voraussetzen können wir zum Beispiel in V1 umbenennen. Jetzt erste Anwendung, warum wollen wir vielleicht Attribute umbenennen? Wir haben heute Morgen schon ein paar Beispiele gehabt, wo wir solche Umbenennungen quasi implizit vorgenommen haben, wo ich Ihnen noch gesagt habe, ja, da saß auch eine Frau, die das gefragt hat, ja, das ist sinngemäß das Gleiche, es macht nur mehr Sinn, wenn wir die Tabelle diese Spalte ausdruckskräftiger so und so benennen, ja. Das war also schon eine Sache beim Umbenennen von Attributen. Das andere ist, wenn wir nachher komplexere Ausdrücke von relationaler Algebra zusammenbauen, können wir da auch wieder so Mehrdeutigkeiten auflösen mit vielleicht. Ja? Und ganze Relationen, die benennen wir zum Beispiel um, wenn wir sie mehrfach brauchen. Wir haben ja mal, ich weiß nicht, ich glaube doch, wir haben das mal als Beispiel gehabt. Wir hatten ja in der Universitätsmodellierung diese Voraussetzen-Tabelle. Also welche Vorlesungen setzen welche anderen voraus. Ja? Und wenn wir da zum Beispiel jetzt nicht die Vorgänger von Analysis 2 bestimmen, also die Vorlesung, die man gehört haben sollte, um Analysis 2 gehört zu haben, sondern die Vorgänger, dann brauche ich natürlich konzeptionell diese Tabelle. Je oft ich halt vor dran packe, umso häufiger muss ich die quasi im Geiste kopieren, weil ich die ja immer wieder zusammensetzen muss, um von einem Ende ans ganz andere Ende zu kommen geistig. Da werden wir noch ein Beispiel machen. Das heißt, für diese Fälle kann das Sinn machen. Ja? Gut. Ja, also hier haben wir auch schon das Beispiel Ermittlung indirekter Vorgänge, also der Vorvorgänger. Oder der Vorgänger zweiter Stufe der Vorlesung 5216. Was müssen wir dazu machen? 5216 muss ja am Ende des Tages hier ganz rechts auftauchen. Ja? Und dann hat 5216 natürlich direkte Vorgänger, zum Beispiel 5041. Und 5041 hat seinerseits natürlich auch wieder Vorgänger. Und die muss ich sozusagen hier einsammeln. Das heißt, ich muss alle hier einsammeln, die schlussendlich hier bei Nachfolger zu 5216 gehören. Und da haben wir auch schon unseren ersten komplexeren relationale Algebra-Ausdruck. Das heißt, wir kopieren quasi die Tabelle voraussetzen zweimal, also wir kopieren sie, haben wir zwei Instanzen davon, die genau gleich sind. Dann bilden wir das Kreuzprodukt und dann nehmen wir aus diesem Kreuzprodukt, das hat ja dann vier Spalten, das ist diese Tabelle, das Kreuzprodukt, dann nehmen wir die Tupel raus, die dieses Selektionsprädikat erfüllen. Ja? Und indem wir hier die Umbenennung benutzen, können wir das erste Ding hier V1 nennen und die zweite Instanz können wir V2 nennen. Sonst hätten wir natürlich ein Problem, weil was sollte das heißen, wenn hier jetzt Voraussetzen Punkt Nachfolger steht? Meinen wir da jetzt dieses oder dieses? Ja? Also das ist erstmal klar, wir müssen hier umbenennen, sonst können wir die gleiche Tabelle nicht mehrfach benutzen. Jetzt schauen wir uns das Selektionsprädikat mal an. Ja? Also offensichtlich ist das hier unten, was hier steht, das Selektionsprädikat, hier als Subskript hier von dem Sigma. Und was wir schon erkennen, wir machen Gebrauch von dem logisch und, das war hier an der Tafel, ja? Das steht in der Mitte, dieses Dach. Wir machen Gebrauch von der qualifizierten Benahmung mit der Punktnotation und im Grunde genommen auch von Konstanten, nämlich diese 5216 ist hier die Konstante, die ich reinstecke in den Ausdruck. Und dann haben wir auch noch Prädikate, nämlich zum Beispiel das Gleichheitsprädikat. Ja? Und wir haben nochmal zur Wiederholung, was war ein Prädikat? Ein Prädikat war etwas, was Funktionen, Konstanten und Variablen nimmt und auf wahr oder falsch abbildet. Ja? Und dann konnten wir diese Prädikate wieder mit und, oder und nicht verknüpfen, genau wie einfache aussagenlogische Geschichten. Das stand hier, da ist es noch so ein bisschen schemenhaft zu erkennen. Ja? Das war eine einfache aussagenlogische Variable, da könnte jetzt auch ein ganzes Prädikat stehen. Und Prädikat ist genauso wahr oder falsch wie das klein a, was wir hier hatten im Grunde. Ja? Und die kann ich wieder mit und, oder, nicht und Klammern verknüpfen. Das ist eigentlich schon die Art, wie ich so Prädikate zusammenwurschtle. Und jetzt analysieren wir uns mal, was hier passiert. Naja, erstmal diesen Teil hier. Und zwar haben wir ja gesagt, wir fangen mit 5216 an, schauen uns hier erstmal alle Vorgänge an. Die sollen natürlich in der ersten Instanz als Nachfolge auftauchen und alle davon sammeln wir dann hier ein und das sind die, die uns hier eigentlich interessieren. Das heißt, an dieser Nahtstelle muss es sozusagen zusammenpassen. Ja? Das heißt, V2 Vorgänger muss V1 Nachfolger sein. Das nennt man auch eine Join-Bedingung. Ja? Das heißt, aus dem riesigen Kreuzprodukt, wo ja aller möglicher Quatsch drin steht, ja, suchen wir uns eigentlich erstmal die Paare aus, wo es hier zusammenpasst. Also zum Beispiel an der Stelle. 5041, 5041. Ja. Und dann wollen wir natürlich auch noch haben, dass der Nachfolger von was auch immer hier steht, 5216 ist. Weil 5216 kann natürlich öfter auftauchen, ja? Weil die Vorlesung kann ja mehrere unmittelbare Vorausgesetzte haben. Ja? Also Analysis 2 setzt vielleicht lineare Algebra 1 und Analysis 1 voraus. Ja? Und lineare Algebra 1 setzt vielleicht Philosophie voraus und Feuerwehrkunde und Analysis 1 halt, was weiß ich, Biochemie, keine Ahnung, irgendein Schwachsinn. Ja? Und das heißt, das wächst so baumartig im Grunde genommen. Also wenn Sie bei Quantenmechanik 17 oder angewandte biophysikalische Theorie Chemie 23 ankommen, dann haben Sie halt eine ganz schöne Menge von Vorvorgängen. Ja? Und ganz am Ende nehmen wir das, was hier rauskommt, was also das Ergebnis der relationalen Algebra-Anfrage ist, die in roten Klammern steht. Und dann davon interessiert uns nur diese erste Spalte. Ja? Wie viele Spalten hat das, was rauskommt, wenn wir nur das, was in der roten Klammer steht, anwenden? Wie viele Spalten hat das? Einfach Thesen reinplärren. Ja, bitte? Wahrscheinlich immer noch vier, genau richtig. Ja, es hat genau noch vier. Warum auch nicht? Weil was wir da gemacht haben ist, wir haben erstmal hier aus zwei Spalten und zwei Spalten mit dem Produkt 4 gemacht. Ja, das ist das, was hier steht. Und dann haben wir ja nur mit irgendeinem relativ komplexen oder auch nicht komplexen Selektionsprädikat bestimmte Zeilen daraus ausgewählt. Na klar, die Antworttabelle an der Stelle hat immer noch 4 Spalten. Und von dieser 4-spaltigen Tabelle interessiert uns aber nur die ganz links. Ja? Und die projizieren wir mit diesem PIV1-Vorgänger einfach raus. Ja? Das heißt, Sie sehen schon, mit dieser Geschichte haben wir das erste Mal ein Informationsbedürfnis formuliert und an unsere Datenbank gestellt und wir kriegen dann eine Antwort. Und diese Antwort ist auch wieder eine Datenbanktabelle. Das kann sein, dass das zum Beispiel nur eine Tabelle mit einer Spalte und einer Zeile ist. Ja? Also ein Wert. Aber auch das ist eine simple Tabelle. Ja? Es kann auch sein, dass es eine Tabelle ist mit 20 Spalten und 100 Zeilen. Wissen wir nicht. Ja? Das ist genau das Prinzip. Und das werden wir jetzt noch heute ein bisschen üben. An ein paar Beispielen und so weiter. Und das Schöne ist, wenn jetzt so ein bisschen die Äuglein wieder auf unendlich fokussiert werden und wann hört das auf und oh Gott, das wird ja noch ganz schlimm, diese Vorlesung. Das Coole ist, mit Datenbank sind wir dann nämlich eigentlich schon fertig. Weil wenn wir fertig sind, diese ganzen Ausdrücke zusammenzubauen, was wir dann nachher in SQL machen, ist genau das Gleiche, bloß ein bisschen anders formuliert. Ja? Und dann ist Datenbanken auch schon vorbei. Ein kleiner Applaus für unseren Fleiß. Sehr schön. Wir waren so fleißig. Gott, waren wir fleißig. Also, deswegen Äuglein wieder zurückfokussieren, kurz Turnübungen machen und weiter geht's. Was ist der nächste Operator? Ja? Die Vereinigung. Was ist an der Vereinigung schwierig? Nichts. Ja? Warum? Weil es genauso läuft, wie man es kennt. Man nimmt eine Tabelle, hepp, man nimmt eine zweite Tabelle, hepp, und macht und packt sie zusammen. Fertig. Ja? Wenn Sie jetzt fragen, warum haben Sie die Tabelle genommen und die und so zusammengepackt, könnte ich es nicht auch so nehmen und so zusammenpacken? Kann das einer erklären, was das für einen Unterschied macht? Also nochmal. Eine Variante, zweite Variante. Was ist der Unterschied? Bitte sehr. Ja. Spielt die eine Rolle? Nein. Aber immerhin, er hat was gesagt. Das ist gut. Ja, exzellent. Ja. Ich meine, es ist Nachmittag, es ist 14 Uhr. Bitte sehr. Exaktement, ja. Das funktioniert natürlich nur mit strukturgleichen Tabellen, ja. Nochmal zu der Reihenfolge. Die Reihenfolge dieser Zeilen in der Tabelle, die spielt überhaupt keine Rolle. Warum? Naja, im Grunde ist doch diese Tabelle zum Beispiel einfach nur eine Relation. Und die könnten wir auch aufschreiben, indem wir eine Mengenklammer haben und dann das erste Tupel und dann das zweite Tupel hinschreiben und so weiter und so fort. Ja? Und da das eine Menge ist, ist ja völlig wurscht. Mengen haben keine Reihenfolge, Tupel schon. Ja? Deswegen ist auch egal, wo was in der Tabelle steht, also in welcher Zeile das steht. Die Spalten sind natürlich so eine andere Geschichte. Ja, ich habe Ihnen ja mal gesagt, es ist im Prinzip, wenn ich jetzt so eine Geschichte habe, ja, so, dass das nicht das Gleiche ist wie das. Ja, das wäre nur, wenn die Relation symmetrisch ist. Jetzt können Sie sich natürlich fragen, ja, Moment, das würde doch heißen, dass ich zum Beispiel jetzt hier bei den Professoren auch wirklich zuerst die Personalnummer hinschreiben muss und dann den Namen. Ja? Wenn wir nochmal an die ER-Diagramme denken, wo das herkommt, naja, es kommt, sieht so aus, als ob irgendwer dann gesagt hätte, er malt mal das Persen-Oval über das Namens-Oval. Und dann kommt ein anderer und malt das Namensoval aber unten drunter oder an die Seite. Ja? Unter uns, ja, bei den Entities ist es wurscht. Die Entities sind immer symmetrisch als Relation. Das heißt, ob Sie jetzt Name links hinschreiben oder Personalnummer rechts, ist eigentlich an der Stelle konzeptionell nicht so wichtig. Bei den Beziehungen ist es aber schon wichtig, weil wir ja auch Kardinalitäten hatten. Das heißt, nur zusammen mit der Bezeichnung hier ist das Ganze dann egal. Ja? Wenn Sie diese Bezeichnung nicht dran schreiben würden, wüssten Sie auch nicht mehr, was ist. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend, aber bei den Entities kommt es jetzt auf die Spaltenreihenfolge auch nicht wirklich an. Bei dem Join werden wir gleich noch sehen, müssen wir natürlich qualifiziert benennen und dann sagen, was soll zu was passen. Jedenfalls bei und gibt es keinen Unterschied, weil die Zeilenreihenfolgeverzeihung ist nun wirklich völlig wurscht. So, Differenz, Mengendifferenz. Was ist eine Mengendifferenz? Naja, wenn Sie so Venn-Diagramme kennen, das ist die Menge A, das ist die Menge B und das ist die Menge A minus B, ja? Oder A ohne B. Das ist genau das, ja? Also das nehmen wir gerade raus, ja? Und das werden wir auch noch in einem Beispiel verwenden. Das heißt, wenn wir die Studis rausfinden wollen, die noch keine Prüfung abgelegt haben, dann nehmen wir einfach alle Studis, nehmen nur die Spalte Matrikelnummer und ziehen davon diejenige Tabelle ab, die entsteht, wenn wir nur die Matrikelnummern in Prüfen hernehmen. Ja? Weil in Prüfen sind natürlich alle Studis drin, die jemals eine Prüfung gemacht haben. Wenn wir nur die Matrikelnummern nehmen und dann können wir genau diese Mengenoperation machen, dann kriegen wir die Studis, die noch keine Prüfung abgelegt haben. Ja? Relativ straight. Forward. Gut, ein weiteres Beispiel sehen Sie schon hier. Finde die Personalnummern aller C4-Professoren, die mindestens eine Vorlesung halten. Was machen wir hier? Gut. Naja, im Grunde, was wir hier machen, ist eben den dritten Operator benutzen. Also hier haben wir die Vereinigung gehabt. Hier haben wir die Mengendifferenz gehabt. Und dann fehlt uns ja eigentlich nur noch der Durchschnitt. Ja? Was ist grundsätzlich der Durchschnitt? Auch hier wird Strukturgleichheit vorausgesetzt. Sonst könnte es natürlich keinen Durchschnitt bilden. Ja? Beziehungsweise ein Mengenschnitt. Und die Schnittmenge ist halt gerade die Menge aller Tupel, die in beiden drin sind. Naja, gut. Was machen wir also? Wir schauen uns erstmal hier alle C4-Professoren an. Das sind gerade die Tupel aus Professoren, wo der Rang gleich C4 ist. Jetzt Strukturgleichheit, am Ende brauchen wir Personalnummern, weil der ganze andere Krempel, der bei Professoren drinsteht, der passt halt nicht zum anderen Krempel, der bei Vorlesungen drinsteht. Also projizieren wir auf Personalnummer. Und dann machen wir im Prinzip so einen ähnlichen Trick wie hier oben. Wir nehmen uns alle Vorlesungen und schauen uns gerade die Personalnummern derjenigen Profs an, die irgendwas lesen. Ja? Und hier machen wir eine Attributumbenennung. Warum? In Vorlesung, Sie erinnern sich an die Verfeinerung, standen die Professoren-Personalnummern, die die Vorlesung lesen, ja als gelesen von drin. Jetzt, um wirklich einen ganz formalen Schnitt hinzukriegen, eine ganz formale Strukturgleichheit, müssen wir das wieder in Personalnummer umbenennen. Ja? Sonst ist es halt nicht gleich, mein Gott. Ja? Vorher waren wir ein bisschen großzügiger mit den Umbenennungen beim relationalen Modellieren. Hier sind wir in einem sehr mathematischen Framework, da muss es halt wirklich passen. Deswegen diese Row-Umbenennung. Row war nochmal Rename, R-O. Ja. Und dann kann ich das Ganze schneiden und dann kriege ich die Profs, die überhaupt irgendwelche Vorlesungen halten. Okay? Und dann kann ich mir am Ende das Ganze nochmal auf Personalnummer kann ich dann mappen, aber das ist eigentlich auch jetzt hier gar nicht so wahnsinnig wichtig. Sorry, Blödsinn. Das letzte hier bezieht sich natürlich nur bis zu dieser Klammer. Ja? Das heißt, ich nenne erstmal gelesen von in Personalnummer um, dann hat das, was entsteht, aber immer noch 4 Spalten. Ja? Und dann nehme ich mir auch nur diese Personalnummer nachher raus und schneide sie mit den Prof-Personalnummern. Okay? Das heißt, das ist der erste Ausdruck beim Schnitt und das ist der zweite Ausdruck. Und die werden beide geschnitten. Ausdruck heißt nicht der Ausdruck, sondern die Tabelle, die Antworttabelle, die rauskommt, wenn ich diese Operatoren anwende. Und das rechtfertigt im Übrigen auch die Bezeichnung Operator, weil Operatoren kennen Sie auch aus der Mathematik. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie die Zahl 6 haben, ja? Natürliche Zahl 6, wie wandle ich die in die Zahl minus 6 um? Naja, indem ich den Minus-Operator drauf anwende, im Prinzip. Ja? Das heißt, natürlich gab es die Zahl minus 6 auch vorher schon. Also ich nehme nicht die Zahl 6, schüttel sie ordentlich durch, mach was damit und dann wird sie zur minus 6. Der Mathematiker würde das natürlich ablehnen. Minus 6 gab es auch vorher schon. Ja? Aber informatikmäßig, wenn wir eben im Sinne von umwandeln, was machen, denken, dann führen wir eine Operation aus auf der Zahl 6, nämlich diesen Minusoperator. Ja? Ich kann auch mehrstellige Operatoren haben, zum Beispiel diesen hier, da kommt halt 13 raus. Ja? Nur wir schreiben das natürlich nicht so, sondern üblicherweise schreiben wir das in einer sogenannten Infix-Notation seit der Grundschule. Ja? Aber was eigentlich passiert ist, wir nehmen den Plus-Operator, wenden ihn auf 2 Zahlen an und dann kommt eine neue Zahl raus. Ja? Das kennt jeder aus der 2. Klasse. Ja? Und das machen wir hier genauso. Wir nehmen Tabellen, mehrere oder eine, wenden lauter lustige Operatoren drauf an, es kommen neue Tabellen raus. Halleluja. Gut. Der Durchschnitt kann durch die Differenz ausgedrückt werden, ja, auf folgende unten geschriebene Weise. Das heißt, wir haben ja hier an der Tafel hatten wir es stehen, dass diese logische Algebra von und oder nicht isomorph ist zu der Algebra von Vereinigung, Schnitt und Komplement. Ja, hatte ich auch so ein bisschen motiviert. Es ist sogar noch luxuriöser. Wir brauchen eigentlich von diesen jeweils 3 Dingern, brauchen wir nur 2, weil wir den dritten mit Hilfe der anderen beiden ausdrücken können. Ja? Das ist also eine ganz nette Sache. Das heißt, im Grunde haben wir auch schon jetzt ein Beispiel für syntaktischen Zucker gefunden, weil wir sind natürlich faul. Wir wollen ja statt Schnittmenge nicht immer R-S schreiben. Ja? Und weil wir faul sind, führen wir sozusagen den Schnittoperator als neuen Operator ein. Wir bräuchten ihn aber nicht, weil wir den Schnitt ausdrücken können, zum Beispiel durch die Differenz, ja, durch Differenz und Vereinigung, wobei wir hier die Vereinigung nicht brauchen. Okay? Gut. Übrigens, irgendwer hat mal geschrieben, der Groh sagt ständig okay oder ja. Stimmt das? Also wenn's Sie nervt, dann sagen Sie einfach, Groh, hier bitte nicht jedes Mal okay. Das geht mir auf den Keks. So, jetzt kommen wir zu der Fliege. Okay? Die Fliege heißt Join. Oder hier in dem Fall der natürliche Verbund. So. Also, was wir tun, ist das Folgende. Um uns diese kombinatorische Komplexität oder die kombinatorische Explosion des Kreuzprodukts, über die wir schon gesprochen haben, zu sparen, wollen wir nicht einfach nur Brute Force jedes mit jedem, wie beim kartesischen Produkt, machen, sondern wir wählen uns eine Menge von überlappenden Attributen aus, wo beide Tabellen, die wir irgendwie zusammenbringen wollen, übereinstimmen müssen. Das heißt, wir haben zwei Relationen, zum Beispiel R und S, und R habe die Attribute A1 bis AM und B1 bis BK. B1 bis BK taucht in S auch auf und zusätzlich C1 bis CN. Ja. Dann ist der Join gerade dadurch definiert, der Join zwischen R und S, geschrieben hier mit dieser Fliege, dass wir nur diejenigen Tupel hier im Weißen bilden wollen, wo gerade eine Übereinstimmung in allen B-Attributen der Fall ist, in allen Spalten. Und das heißt, der Join ist genau durch diesen etwas länglich aussehenden Ausdruck formal definiert. Also, wir bilden erstmal das stumpfe Kreuzprodukt zwischen R und S. Alle Tupeln mit allen. Ja? Und dann haben wir ein Selektionsprädikat, und dieses Selektionsprädikat ist genau dieses Join-Prädikat sozusagen. Das heißt, wir verlangen, dass B1 in dem R-Tupel, um das es gerade geht, zusammenpassen muss mit B1 in dem S-Tupel, um das es gerade zusammen geht. B2 in R muss mit B2 in S und so weiter bis BK in R. Das muss nämlich dasselbe sein wie BK in S. Und da steht natürlich jetzt die ganze Relation, weil wir im Grunde von dem Kreuzprodukt, ja, das sind ja ganz viele Zeilen, also multiplikativ viele, müssen wir einfach nur die auswählen, wo wir gerade diese Passung haben. Ja, alle anderen schmeißen wir raus. Und die, wo diese Passung da ist, die nehmen wir dann ins Ergebnis auf. Und das Kreuzprodukt hat aber jetzt natürlich wie viele Spalten? Weiß es einer? Wie viele Spalten hat dieses doofe Kreuzprodukt? Oder, auch nach dem Selektieren. Wie viele Spalten haben wir da? Irgendeiner eine These reinschreien. Naja, offensichtlich. Wir haben doch wie viele? Wir haben M plus K viele Spalten in der ersten. Ja? Okay. Und wie viele Spalten haben wir in der zweiten? K plus N. Jetzt darf man natürlich nicht auf den Gedanken kommen und zu sagen, wie viele Elemente haben wir? So viele. Nee, das ist ja nur die Zahl der Spalten. Wir wissen ja noch gar nichts drüber, wie viele Zeilen da drin sind. Ja? Okay? Also das, vergessen Sie es. Okay, gut. Blicke in viele unverständliche Gesichter. Macht nichts. Also es sind auf jeden Fall viele. Wir wählen die geeigneten aus. Ja, und dann am Ende haben wir aber natürlich diese Bs zweimal drin. Ja, weil einmal die von R kommen und einmal die von S kommen. Die sind aber sowieso alle gleich, die B1 bis BKs. Und deswegen schmeißen wir eine Truppe B ist einfach raus, zum Beispiel die von S. Wir könnten auch die von R behalten, die von S behalten. Ist eigentlich wurscht. Ja? Aber es ist klar, ich meine, am Ende habe ich eben, um das nochmal zu sagen, wie viele Spalten hatte das Ding vorher? Ja? Jetzt male ich es doch nochmal hin. Also das Kreuzprodukt hatte M plus K plus K plus N viele Spalten. Und eigentlich interessieren uns doch nur M plus K plus N viele. Das heißt, die hier müssen wir rausschmeißen. Ja? Die sind ja sowieso gleich wegen dem Join-Prädikat hier. Und deswegen machen wir am Ende noch dieses Pi. Aber das ist eigentlich eine Schönheitskorrektur. Okay? Also das ist der Join. Das ist ein ganz berühmter Operator in Datenbanken. Ja? Also wenn irgendjemand Ihnen sagt, wie funktioniert der Join, Sie haben doch Datenbanken mal gehört, oder umgekehrt, wenn Sie sagen müssen, ich habe zwar mal Datenbanken gehört, aber was Join ist, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, dann wird man Zweifel haben, weil das ist halt so was Zentrales im Grunde genommen. Hi, schon sanft entschlummert. Hi. Bitte sehr.
Also der Join selektiert praktisch einfach alles Doppelte raus.
Der Join selektiert das, was zusammenpasst, raus, nicht das, was doppelt ist.
Aber
das,
der liefert es nicht, sondern er liefert das, was übrig bleibt.
Er liefert das, was übrig bleibt nach dem Matching. Ja? Also nehmen wir mal Folgendes an. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Party. Und da sind 10 Typen und 10 Mädels, okay? Und die Typen haben alle verschiedene Haarfarben und die Mädels auch, okay? So. Und jetzt soll jeder jeden zuprosten. Da gibt's 100 Prostereien. Alle sind komplett hackedicht hinterher, ja? Also will man doch, dass nur die Sachen, die zusammenpassen, also der rothaarige Typ mit dem rothaarigen Mädel, ja? Ja? Und das ist Join. Join ist nicht Brute Force, jeder mit jedem, sondern nur, was halt zusammenpasst. Ja, das ist genau das. Und die Haarfarbe, die brauchen Sie ja nicht zweimal. Wenn Sie wissen, rot mit rot, braun mit braun, ja, da brauchen Sie ja nicht zweimal rot-rot abspeichern. Deswegen am Ende nochmal die Rausschmeißung von einem Mal rot oder einem Mal braun. Okay? Gut. Ja, lebensnahe Beispiele. Gut. Also, noch ein Beispiel. Der Join zwischen Studis und Hören. Ja? Das Kreuzprodukt macht ja überhaupt keinen Sinn. Weil, ja, da wäre das Kreuzprodukt, was weiß ich, von Ihnen, die Sie Biochemie mal gehört haben, mit irgendwas von irgendeinem Menschen, der mal Quantenmechanik gehört hat. Macht überhaupt keinen Sinn. Sondern man soll ja am Ende, irgendwie will man ja sowas haben, wie diese Antworttabelle, wo dann der fleißige Carnap entsprechend öfter drinsteht, weil der Carnap ja, wie wir sehen, 2106, der hat ja eine ganze Menge hier gehört, der Typ. Also das ist ja schon Respekt, ja, also 4 Vorlesungen. Dementsprechend muss er hier in der, das hier müsste übrigens auch so eine Fliege sein. Die Fliege wird nur in manchen Fonts als A dargestellt. Also wenn Sie irgendwo ein A finden, ist eigentlich die Fliege gemeint. Ich korrigiere es noch. Ja? Der Carnap ist halt dementsprechend 4-mal drin. Ist ja logisch. Okay? Und jetzt können Sie dann natürlich mit diesen Joints, können Sie wieder weiterverarbeiten. Weil so eine Antworttabelle ist ja vielleicht nicht so schick. Ja? Da können Sie jetzt also zum Beispiel das wieder mit anderen Tabellen kombinieren und projizieren und allen möglichen Kram. Bemerkung, Sie haben es schon gelesen, Joints sind assoziativ. Das heißt, es ist völlig wurscht, ob Sie erst B mit C joinen und dann mit A oder A mit B und dann mit C. Ja. Gut, jetzt können Sie sich natürlich fragen, müsste ich hier unten nicht eigentlich noch das angeben, wo ich meine, das müsse zusammenpassen. Ja? Wenn wir jetzt mal die Studis anschauen, dann sehen wir schon, naja gut, da kann es eigentlich nur um Matrikelnummer gehen. Wenn wir jetzt 2 gleich benannte Spalten in den beiden Tabellen hätten, ja, dann würde halt über beide gejoint. Das heißt, nur wenn beide dann zusammenpassen und gleich sind, würde es ins Ergebnis aufgenommen werden. Jetzt können Sie sagen, naja, ich will aber doch, da wo jetzt der Laserpointer ist, da will ich aber was hinschreiben. Ich will selber bestimmen, was zusammenpassen heißt. Und wenn Sie das selber bestimmen wollen, dann ist Ihr Freund der Theta-Join. Ja? Das ist nämlich einfach eine Fliege mit so ein bisschen Schmutz unten dran. Dieser Schmutz ist ein Theta, deswegen heißt das Ding auch Theta-Join. Ja? Und da können Sie jetzt beliebig reinschreiben, was Sie hier eigentlich wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment, der Theta-Join, ist das nicht das gleiche wie das Selektionsprädikat, einfach nur angewandt auf das Kreuzprodukt? Ja, ist es. Gut, also ist nichts Neues, heißt halt nur irgendwie Vornehmer. Theta, ich habe einen Theta-Join gemacht. Cool, ja gut, habe ich es halt gemacht. Ja, also im Wesentlichen ist es nur ein Selektionsprädikat, sonst gar nichts. Angewendet aufs Kreuzprodukt. Und nochmal zum Vergleich, hier kann jetzt also was Beliebiges stehen, zum Beispiel auch mit größer, kleiner, Klammern, allen möglichen Schotter. Und der Join selbst hatte hier ja im Prinzip innen drin genau dasselbe, nur dass hier halt einfach immer nur das Gleichheitsprädikat über den zusammenpassenden Attributen genommen wurde. Ja? Das heißt, da konnten wir uns gar nicht aussuchen. Also alle, die hier gleich waren, wurden hergenommen und sie mussten auch jeweils paarweise zusammenpassen. Ja?
Also auf das Passbeispiel angewendet, wenn es dann nicht, dass einfach alle Jungen mit rothaarigen Mädchen anstoßen, sondern dass ich selber sage, okay, ich bin rot und braun, passt gut zusammen. Das
richtig. Genau. Also aufs Paarbeispiel angewendet, Sie könnten, also da würde nicht automatisch, wenn jetzt Haarfarbe bei den Typen eine Spalte wäre und bei den Mädels auch, dann würde halt einfach nur die gleichen genommen beim normalen Join, sondern jetzt mit dem Theta-Join, da können Sie selber alle möglichen Paarungen zusammenstecken. Ja? Auf Deutsch heißt das Parship. Ja? Ist so. Also Parship meint ja genau zu wissen, wann Männer und Frauen zusammenpassen. Ja? Sehr interessant. Ich hätte auch beinahe mal ein Forschungsprojekt in die Richtung gemacht, aber naja, irgendwie ist es dann am Ende nicht zustande gekommen. Aber hochinteressant. Also weil, wenn Sie solche Daten haben von solchen Plattformen, also es sind ja die Dinge, die jetzt uns in meiner Arbeitsgruppe zum Beispiel interessieren. Also so Heurist, also nicht Online-Dating, aber zum Beispiel eben so Geschichten. Also wie kann man menschliches Verhalten algorithmisch beschreiben zum Beispiel. Und was ja zum Beispiel gemacht wird, ist Attraktivitätsforschung. Also nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt alle Daten von Parship oder von Tinder oder von Mysis oder wie der ganze Kram heißt. Was Sie machen können, ist einfach sagen, okay, der Mensch sieht so aus und hat so viel Matches, Replies oder sonst was und der Mensch sieht so aus und hat so viel. Ja? Sie haben eine direkte Quantifikation von Attraktivität. Ja? Und dann können Sie halt mit Image Processing schauen, ja, was ist denn jetzt ein attraktives Gesicht? Also muss ich da jetzt mit halbnacktem Oberkörper an meinem SUV lehnen? Ja, ist das gut oder schlecht? Gut, die Geister streiten sich, da kann man es rausfinden. Das ist aber nicht so spannend. Was viel spannender für uns ist, wir sind mehr so mit Sprache unterwegs, wäre jetzt rauszufinden, welche Ansprachemethoden überhaupt wie welche Reaktionen hervorrufen. Also man würde dann den Text wieder als Muster auffassen im Sinne der Datenkodierung, würde halt dann wieder Muster vergleichen und würde halt da sehen, wie geht das mit der objektiven Realität zusammen. Also ist jetzt erfolgreicher, wenn ich sage, hallo, ich bin der Jürgen, ich bin ganz treu und auch kinderlieb oder halt was anderes. Ja, also es kommt halt immer drauf an. Das ist ein bisschen ähnlich, ja. Das könnte man so formulieren, ja, wenn Sie das wollen würden. Also dann würden halt bei Ihnen in Ihrer Welt würden halt die braunhaarigen Mädels mit den braunhaarigen Jungs anstoßen und alle anderen würden halt da rumstehen und ihr Glas allein leer trinken. Kann man formulieren mit dem Theta-Join, ja.
Ja, aber wenn ich will, dass trotzdem jeder mit einem anderen anstößt, dann muss ich das jedes einzelne definieren.
Richtig, Sie müssen alles definieren. Das ist halt der Witz. Also wenn Sie dann sagen, also rot mit braun und braun mit blond und ansonsten alle gleich wie im üblichen Join, leider hinschreiben. Also Attribut. Ich meine, hier reden wir ja über ein Attribut. Also insofern ist die Haarfarbe kein gutes Beispiel. Vielleicht sollten wir ein anderes machen mit Körpergröße, Haarfarbe und Klamottenstil. Dann ist es vielleicht besser, ja. Also wenn Sie sagen, Sie sollen nicht in allem übereinstimmen, sondern nur in der Haarfarbe, dann wäre das halt ein Beispiel für einen speziellen Join. Ja? Gut, das ist das. So, jetzt kommt nochmal was bisschen Schwieriges. Ja? Zum Glück werden wir es nicht so häufig brauchen. Trägt auch einen sehr hochgestochenen Namen, die relationale Definition. So, jetzt rate ich Ihnen, wenn Sie diese Folie angucken, bitte, bitte nicht hier oben anfangen zu lesen, weil da werden Sie wahrscheinlich erstmal blind. Schauen Sie bitte erstmal das Beispiel an. Ja? Worum geht's denn beim Dividieren? Okay, also nochmal Schule. Ja? Wenn ich wissen will, was ist 10 geteilt durch 3? Ja? Was mache ich? Ich nehme mir das, durch das ich teile, und gucke, wie oft passt es in das rein, von dem aus ich die Teilung ausführe. Also wie oft passt die 3 in die 10? Naja, 3 und dann noch ein Drittel mal und so weiter. Ja? Also 3-mal passt sie rein. Das heißt, ich nehme die ganze 3 und gucke, wie oft geht sie rein. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich nehme praktisch die ganze Tabelle und gucke, wie oft passt sie hier rein, beziehungsweise mit was für anderen Dingen passt sie denn zusammen. Wir können, hier ist natürlich das Coole, wenn wir die 10 jetzt mal so schreiben, ja. Also hier haben wir eine 3, hier haben wir eine 3 und hier haben wir eine 3, ja. Und dann kann man sagen, ach, schau an, die 3, ja, die passt hierhin, hierhin und hierhin und dann haben wir noch so einen kleinen Rest. Jetzt nennen wir die 3 mal Horst, die 3 nennen wir mal Heiner und die 3 nennen wir mal Fritz, ja. Ja gut, also die 3, die passt zum Horst, zum Heiner und zum Fritz, okay. Und das ist im Grunde genommen genau das, was wir hier auch machen. Also wo finden wir denn V1, V2 wieder? Naja, mit dem Horst, ja, sonst leider nirgends mehr. Ja? Das heißt also, Sie gucken praktisch, wo passt das rein und notieren sich das, was hier dann hoffentlich auch gleich sein muss dazu. Wenn wir jetzt noch eine Sache hier unten hätten, wo V1, V2 noch mit M17 dazu zusammenpasst, dann hätten wir hier M17 auch noch im Divisionsergebnis. So. Und formal ist die Division so definiert, ein Tupel ist im Divisionsergebnis, falls für jedes Tupel TS in S ein Tupel TR in R existiert, sodass wir eine Übereinstimmung haben für alle A im Schema von S, nämlich dass TRA dasselbe ist wie TSA und dann noch, dass wenn wir die Schemata voneinander abziehen und TR uns anschauen, dieses Tupel, dass dann einfach T übrig bleibt. Das heißt also, im Ergebnis taucht nur die Spalte oder die Spalten auf, über die nicht die Division ausgeführt wird. Das ist das, was hier am Ende ausgedrückt wird. Okay? Das ist, wie gesagt, was muss man sich einfach mal ein bisschen angucken und nochmal klar machen. Wie gesagt, zum Glück, das brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Auch das ist so ein syntaktischer Zuckeroperator, denn Hausaufgabe, Sie überprüfen es, R durch S ist dasselbe wie dieser Ausdruck. Naja, gut, schöne Hausaufgabe, macht eh keiner. Ja. Glauben Sie es mir, ist so. Das heißt, wieder ein Beispiel dafür, dass wir eigentlich gar nicht so viele Operatoren wirklich brauchen. So, letzter Operator für heute. Letzter Operator, der letzte, ja, leider einer, den wir sehr häufig brauchen, der immer wieder in Klausuren falsch gemacht wird und der wahnsinnig wichtig ist. Mäp, 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 mäp. Sehr, tut mir leid. Gut. Gruppierung und Aggregation. Also, erstmal, der Operator heißt Gamma für Gruppierung, G, Gamma. Ja? Und es ist erstmal die Bemerkung, Gamma, so wie er dasteht, ist nicht mehr Teil der klassischen relationalen Algebra, dennoch was, was wir sehr häufig brauchen. Also im Grunde können wir es hinzunehmen im Geist. Ja? Wir werden sehen, das entspricht genau nachher dem Select mit Group By. Okay? Sagt Ihnen jetzt natürlich gar nichts, kriegen wir noch. So. Gut, also, was tut Gamma? Gamma gruppiert nach einer Attributmenge, die wir hier vorne als erstes angeben und wendet auf jede Gruppe, die auf diese Weise rauskommt, eine Aggregatfunktion oder eine Menge von Aggregatfunktionen an und die gebe ich hier in dem zweiten Suffix von Gamma an. So. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie es kapiert haben, und wir arbeiten jetzt gemeinsam dran, dass Sie es kapiert haben, es ist viel leichter als die relationale Division. Und wir kriegen auch schöne Beispiele und es wird alles gut. Vertrauen Sie mir. Ja? Gut. Was machen wir? Beispiel hier. Nehmen wir mal an, Sie gruppieren Studenten nach Semester. Und Sie hätten 100 Studierende in Ihrer Datenbank. 10 im ersten, 10 im zweiten, 10 im dritten, 10 im vierten und zuletzt 10 im zehnten. Wie viele Gruppen haben Sie dann? 10, ja klar, das ist logisch. Also Sie packen immer die zusammen, die im selben Semester sind. Hier ist es relativ homogen, letztes Jahr war es relativ homogen, das Jahr davor auch, bla 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 bla. Immer die, die im selben Semester sind, bilden eine Gruppe. Das heißt, Sie nehmen weiter Ihre 100 Studierenden, die können ja total vermischt sein, und dann nehmen Sie die raus, die im ersten Semester sind, packen sie in die erste Gruppe, dann die, die in der zweiten Gruppe sind und so weiter. Alle untereinander, bloß jetzt nach Gruppen unterteilt. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, Sie wollten eine Statistik haben, also Ihr Informationsbedürfnis, es geht ja immer um Informationsbedürfnisse, ist, Sie wollen wissen, wie viele Studis sind in jedem Semester. Also müssen Sie doch nur hingehen und jede Gruppe durchzählen. Wie viele Studis sind im ersten Semester? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und am Ende 10. Halleluja, ja. Wie viele sind im zweiten Semester? Ah ja, gut, 1, 2, 3, 4, ja, 10 auch, ja. Und genau das ist das, was am Ende rauskommt. Und zwar, die Semester, die sind ja dann in jeder Gruppe gleich, die schreiben Sie hin. Und hier unter Count schreiben Sie, wie viele rausgekommen sind. Okay? Jetzt bei unserer Datenbank, die relativ dämlich strukturiert ist, wir wissen ja, da taucht zum Beispiel das 18. Semester auf beim CNAP und so weiter. Gut, der ist halt der Einzige im 18. Semester, genau wie der im 12. ist der Einzige ist und so weiter und so fort. Nur im 2. Semester sind halt bei uns 2. Ja, es ist nicht 10, 10, 10, sondern halt 1, 1, 1, 1, 1 und 2. Ja? Und das ist jetzt was, was Sie im Prinzip genau mit jeder Tabelle machen können. Sie können nach einem oder mehreren Attributen gruppieren. Ja, dann kriegen Sie Gruppen. Und dann müssen Sie diese Funktionen, zum Beispiel zählen, Durchschnittsbilden, allen möglichen Kram, den müssen Sie auf jede Gruppe anwenden. Weil die Gruppen ja aber bezüglich der Attribute, nach denen gruppiert wurde, sowieso homogen sind, ja, also alle, die im zweiten Semester sind, haben halt als Semesterzahl 2 dastehen, ja, machen Sie ja auch, ist ja klar, da machen Sie nichts falsch sozusagen. Ja. Sie zählen ja eh nur die, die im zweiten Semester sind. Und jetzt, was würde es zum Beispiel heißen, wenn wir hier über mehrere Attribute gruppieren? Also zum Beispiel Semester und Haarfarbe. Ja, ja, was wird passieren? Wir haben halt einfach viel mehr Gruppen. Das heißt, es werden alle Blonden aus dem zweiten Semester eine Gruppe bilden, alle Rothaarigen aus dem zweiten Semester, alle Wasserstoffblonden, alle, die gar keine Haare mehr haben, was auch immer. Ja? Also die werden halt alle eine eigene Gruppe bilden. Und dementsprechend mehr Resultate haben sie. Also je mehr Attribute sie nehmen, desto mehr Gruppen kriegen sie. Und auf jede Gruppe wird aber weiter die Aggregatfunktion angewandt. Was passiert jetzt, wenn wir, wie hier zum Beispiel, 2 Aggregatfunktionen anwenden? Naja, ganz einfach. Da gibt's halt dann 2 Ergebnisspalten. Das ist keine große Kunst. Also Count zählt, wie viele Tupel in einer Gruppe sind. Und Sum zum Beispiel zählt halt einfach die Summe zusammen. Ja? Also beim zweiten hier wollen wir als Informationsbedürfnis einfach rausfinden, wie viele Vorlesungen liest ein Prof, ja, und wie viel SWS zusammen sind das. Zum Beispiel bei 21,25, der liest 3 Vorlesungen und zusammen sind es 10 SWS. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach gelesen von nach Prof gruppiert oder anders gesagt, wir haben Vorlesungen genommen und nach gelesen von gruppiert. Dann kriegen wir also, jede Gruppe ist also Professoren homogen. Also in der einen Gruppe steht halt der ganze Schmarrn, den der Groh liest. Und in der anderen Gruppe steht halt, was weiß ich, der Horst Müller und so weiter und so fort. Und ich zum Beispiel mache jetzt, wie viele Sachen mache ich? Keine Ahnung, 3, 4, ja? 4 verschiedene, ja? Nee, 5. Und dann steht, ich weiß auch nicht mehr, ich gehe halt einfach hin und laber was. Okay, gut. Und in SWS steht halt dann 10 zum Beispiel auch, ja? Genau. Das ist halt der Gedöns. Das ist, wie gesagt, wichtig, weil das eine ganz schön clevere Geschichte ist, um bestimmte Anfragen zusammenzubauen. Wer findet das mystisch? Komisch, seltsam, unverständlich. Ja, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ich meine, gut, es ist 2:30. Ja. Aha, ja. Bitte sehr.
Ja. Wenn man jetzt nach mehreren Gruppen sortiert,
also nach mehreren Attributen, nach mehreren Spalten.
Ja. Ist dann irgendwie von Relevanz, welche Spalte zuerst kommt, also ob man zuerst jetzt nach Semester einordnet oder zuerst nach Haarfarbe?
Ja, das können wir uns mal überlegen. Also die Frage für die, die es nicht verstanden haben, wenn wir nach mehreren gruppieren, ist es dann von Relevanz, ob wir zuerst nach dem ersten und nach dem zweiten oder umgekehrt? Hier ist doch eine Wortmeldung, ja? Bingo, very nice, exzellent. Ja, das ist gut. Ja, das ist die Erklärung. Perfekt. Also es ist komplett wurscht, weil was Sie hier angeben, A ist eine Menge, ja, von Attributen. Weil es ist ja klar, wir machen im Prinzip sowas Ähnliches wie beim natürlichen Join. Also das heißt, innerhalb einer Gruppe muss bezüglich der ganzen Menge von Attributen homogen sein, ja. Also wenn Sie jetzt nach Semesterzahl, Haarfarbe und Größe sortieren, das sind halt in der Gruppe nur alle 1,68 großen Zweitsemester mit roten Haaren. Vielleicht gibt's da gibt's wahrscheinlich sogar 3, 4, 5 Anatom, ja, meistens mit 2X-Chromosomen, aber vielleicht auch ein paar Reinkarnationen von Prince. Man weiß es nicht. Obwohl Prince hatte keine roten Haare, ja. Ja, gut. Obwohl, irgendwann hatte der sicher auch mal rote Haare, man weiß es nicht. Gut, noch Fragen dazu? Nein, gut, exzellent. Dann machen wir einfach mal weiter. Aufgaben. Okay, gut. Eine Stunde geschafft, sehr schön. Wer ist noch fit? Wer ist nicht mehr fit? Okay, gut. Was wir natürlich mal machen können, wir können einfach mal 5 Minuten Pause machen. Ja? 5 Minuten Pause und dann machen wir noch Beispielaufgaben und dann gehen wir ins Wochenende. Alles klar? Okay, gut. 5 Minuten Pause. Ab jetzt. Für die, die nicht mehr fit sind, einfach mal aufstehen, bisschen Kniebeugen machen, den Nachbarn in die Nase knuffen, sich was zu trinken holen. Also das mit Nachbarn in die Nase knuffen hat einen total coolen Effekt. Für beide. Das freut sie. Ja, das macht fit. Das ist alles gut. So. Für die keine Pause machen wollen, die können schon mal überlegen an der Aufgabe, ja? Nur für die Pause langweilig finden, ja? So, two more minutes. Wenn die Nase des Nachbarn blutet, Kopf in den Nacken lehnen. So, gut, dann bitte sehr, ja klar.
Diese komplexeren Operatoren, wie zum Beispiel der Join, setzt es sich dann zusammen aus den elementaren Operatoren, also und oder nicht?
Ja, auf folgende Weise, schau. Also hier, das ist ja der natürliche Join, ja?
Ja.
Und wir sehen ja schon, er setzt sich aus und oder nicht zusammen als Argument von dem Selektionsprädikat. Das heißt, hier unten haben wir lauter uns. Wir haben jetzt hier keine Oders und keine Nichts.
Ja.
Aber du brauchst ja die Oders und Nichts nicht in jedem Ausdruck.
Okay.
Also das heißt, man kann nur prinzipiell mit Oder und Nicht alles zusammenbauen.
Man kann formal auch aufschreiben, wie das dann sozusagen aussieht. Also
man kann
das Symbol von dem Join ist gleich sozusagen und dann so ein cleverer Dash von
Elementarsymbolen. Ja, aber das ist genau das, was hier passiert. Also elementarer wird es nicht. Weil man muss ja das Sigma für das Selektion muss man hinschreiben. Ja?
Aber was steckt dann zum Beispiel in dem Sigma drin? Also sind da dann, das muss doch auch irgendwie aus elementar.
Nee, das ist bereits elementar.
Ah, okay. Weil ich irgendwie so im Hinterkopf irgendwie so aus Logik das so habe, dass man eigentlich alle komplexeren Operatoren aufbauen kann aus diesen und oder und nicht.
Ja, aber wir haben hier eben nicht nur, das ist ja genau der Witz, wir haben nicht nur eine Logiksprache, sondern wir haben die relationale Algebra ist eine Algebra, die Relationen nimmt und andere Relationen daraus erzeugt.
Okay,
ja?
Okay.
Das ist was anderes. Die logischen und, oder und nicht sind im Prinzip ja auch Operatoren, indem sie, was sie eigentlich tun, ja klar, kein Problem. Also die und, oder und nicht, die nehmen elementare Wahrheitswerte, also zum Beispiel 1 und 0 und bauen da draußen einen neuen Wahrheitswert. Also in dem Sinne sind sie auch Operatoren wie das Plus oder das Sigma. Das Sigma nimmt eine Tabelle und baut da wieder eine Tabelle raus. Das heißt also, der Begriff Operator meint eigentlich immer, man hat ein Element aus einer Menge und macht da draus ein anderes Element, vielleicht aus derselben Menge oder einer anderen Menge. Ja? Und das ist ein, also im Prinzip jede mathematische Abbildung kann man wahrscheinlich irgendwie als Operator auffassen. Also zum Beispiel auch f von x gleich x Quadrat, da ist f, ist ja eigentlich eine Relation, das haben wir besprochen, aber du kannst es genauso gut als Operator auffassen, der aus dem x das y baut. Ja? Gut, machen wir weiter. Bitte beruhigen Sie sich, es geht weiter. Bitte beruhigen Sie sich. Onkel spricht, Ruhe bitte. So, finden Sie alle Studis, die bei Sokrates eine 1 bekommen haben. Also, was das hier ist, der Typ Aufgaben, der praktisch am allerwichtigsten ist. Und es ist auch genau dasselbe, wenn Sie sich so ein Select-Statement zusammenbauen. Was Sie tun, ist das folgende Vorgehen. Sie fragen sich zuerst mal, also das sind alle Tabellen, die wir in unserer Datenbank haben. Professoren, Studenten, Voraussetzen, Hören, Prüfen, Assistenten, der ganze Rotz. Okay? So. Jetzt fragen wir uns als allererstes mal, was brauchen wir für Input auf der Input-Seite, was brauchen wir für Tabellen, um unser Informationsbedürfnis befriedigen zu können. Naja gut, also wir sollen Studis finden. Das heißt, wir brauchen offensichtlich mal Studenten. Das ist schon mal klar. So, dann die bei Sokrates. Ja, wer ist Sokrates? Sokrates ist ein Prof. Also brauchen wir offensichtlich auch die Tabelle Professoren. Ja? eine 1 bekommen haben. Heißt, wir reden über Prüfungen mit der Note 1. Also brauchen wir schon mal die Tabelle prüfen. Okay? So. Prüfen vor Prof und Studenten. Jetzt fragen wir uns zum Beispiel, brauchen wir Vorlesungen? Nee, wozu? Ja, völlig irrelevant. Jetzt wissen wir zwar, dass Prüfen natürlich auch Aussagen über Vorlesungen macht, aber die interessieren uns ja eigentlich nicht. Wir wollen im Prinzip prüfen, war ja eine Beziehung, nämlich die Beziehung, die Studis, Fremdschlüssel, Matrikelnummer, mit Vorlesungen, Fremdschlüssel, Vorlesungsnummern, mit Profs in Bezug setzt, also eine ternäre Beziehung mit einem eigenen Attribut Note, deswegen eine vierspaltige Tabelle. Ja? Und das interessiert uns im Prinzip nur, wir wissen ja nicht, also eigentlich kämen wir auch mit Prüfen aus. Das Problem ist nur, wir wollen nachher von den Studis ja vielleicht mehr wissen als nur die Matrikelnummer. Wir wollen wissen, wie die heißen, nehmen wir mal an. Und wir wissen auch noch gar nicht, welche Personalnummer der Sokrates wirklich hat. Das heißt, wir haben diese drei Tabellen, Profs, Studis und Prüfen, die wir brauchen. Assistenten ist uns egal, Hören ist uns egal, Vorlesung ist uns auch egal und Voraussetzen erst recht. So, was können wir jetzt tun? Also im Geiste, das Einfachste, was Sie immer probieren können, ist sozusagen im Geiste ein kartesisches Produkt zu bilden aus den Tabellen, die Sie interessieren. Wie gesagt, nur im Geiste, weil es in Wahrheit, Zalando-Beispiel, ja ziemlich viele sein können. Ja? Und dann machen Sie eine Selektion und wählen sich aus diesem Riesenkonvolut die Zeile aus, die Ihnen oder die Zeilen, die Ihnen passen. Und am Ende machen Sie noch eine Projektion und wählen sich von diesem sehr breiten Resultat nur die Spalten aus, die Sie interessieren. Also zum Beispiel bei den Studis vielleicht sowas wie Matrikelnummer und Name. Ja, keine Ahnung. Oder Matrikelnummer und Haarfarbe, was auch immer. So, und genau das machen wir. Ja. Und deswegen ist das hier, das obere, genau das Ergebnis desjenigen Ausdrucks in der relationalen Algebra, der dieses graue Informationsbedürfnis befriedigt. Wir nehmen Prüfen, Studenten und Profs, ja, machen ein Kreuzprodukt und wählen uns dann mit einem Selektionsprädikat diejenigen aus, die in unserem Bedürfnis vorkommen. Und am Ende sagen wir, davon interessiert uns nur Name und Matrikelnummer, weil wir wollen ja Studis finden. Jetzt schauen wir uns dieses Ding hier mal an. Ja? Also offensichtlich ist klar, das Prüfen, Note, die muss 1 lauten. Ja? So, dann haben wir hier die nächste Bedingung. Die Matrikelnummer aus Prüfen muss mit der Studi-Matrikelnummer zusammenpassen, weil sonst macht's ja keinen Sinn. Ja? Nächste Bedingung, der Prof, um den es uns geht, muss mit dem Prüfenden in P übereinstimmen. Und am Ende muss klar sein, dass der Name von dem Prof Sokrates ist. Das heißt, das hier ist also als Zeichenkettenkonstante zu sehen. Und wieder haben wir uns so ein Selektionsprädikat zusammengebaut. Gleich ist ein Prädikat, ja, das ist praktisch eine Variable, das ist eine Konstante, Variable mit Prädikat mit anderer Variablen und so weiter. Und das alles verbunden durch logische Operatoren. Ja? So, hier war es wieder, das Ja. Ja, also ich achte mal drauf, ich will nicht mehr so oft Ja sagen. Und am Ende haben wir also eine Tabelle, die wie viele Spalten hat. Wie viele Spalten hat das Ding, was in der großen Klammer steht? Bitte reinschreien. Wie viele Spalten hat das Ding, was rauskommt, wenn ich nur das, was in der großen Klammer steht, anwende? Irgendeiner muss so eine Theorie haben. Reinbrüllen. 4. Ist eine Theorie. Danke, stimmt aber nicht. Nächste Theorie. 2. Stimmt auch nicht. 8. Bitte? Eine auch nicht. Okay, also dann lassen Sie, bevor wir noch mehr natürliche Zahlen, obwohl vielleicht Sie auch noch mal, ja? 9 und Sie bieten wie viel? 5, okay. Also jetzt haben wir ziemlich viele natürliche Zahlen. Ja, genau, so. Also erstmal ist doch klar, prüfen, können wir nachzählen, hat 4 Spalten. Studenten hat 3 Spalten. Das sind zusammen schon mal 7 Spalten in dem kartesischen Produkt. Ja? Und Profs hat nochmal 4. Das heißt, insgesamt hat das Ding 11 Spalten. Warum auch nicht? Das kartesische Produkt aus Prüfen, Studenten und Professoren hat 11 Spalten. Ist ja klar. Jedes mit jedem. Und Selektion ändert an der Spaltenzahl ja überhaupt nichts. Sie wählen ja nur die Zeilen aus, die dem Prädikat entsprechen. Okay? Und wie viele Spalten hat das Gesamtergebnis? 2, genau. Warum? Weil wir am Ende von diesen 11 nur die beiden hier, nämlich Studiename und Matrikelnummer, haben wollen. Okay? Weil jetzt die Note interessiert uns nicht mehr, der Prof interessiert uns nicht mehr. Ich meine, es ist sowieso nur der Sokrates, weil der ist ja der als einziges da natürlich übrig bleibt. Das heißt, für den Prof sind nach diesem Selektieren ist eh nur noch Sokrates da. Ja? Das interessiert uns nicht. Okay? Gut. Jetzt, was Sie hier noch interessiert, das können Sie ja völlig selbst bestimmen. Weil, ich meine, am Ende des Tages ist das ein in natürlicher Sprache formuliertes Informationsbedürfnis. Und Sie sehen schon, das hat ja gewisse Mehrdeutigkeiten. Weil, finden Sie alle Studis? Was soll Studis heißen? Ist das jetzt, meint das jetzt alle weiblichen, alle männlichen? Was meint das? Namen oder nur Matrikelnummern oder Name und Matrikelnummer? Kommt halt drauf an, was Sie da genau wollen. Also im Prinzip ist der relationale Algebra-Ausdruck also genauer. Ja? So. Zweite Variante mit Joins. Okay. Das hier ist genau dasselbe wie das. Im Prinzip. Ja? Das heißt, am Ende des Tages, ja, das ist sogar ganz genau dasselbe. Das heißt, das hier können Sie in das hier umwandeln. Und was machen wir hier? Wir nehmen hier einen ganz normalen Join, ja, und hier nehmen wir einen Theta-Join. Schauen wir uns den erstmal an. Also, wir nehmen Prüfen und selektieren alle, wo die Note 1 ist. Dann joinen wir das mit Professoren. Was wird dann passieren? Sigma Note 1 von Prüfen ist eine Tabelle, die enthält 4 Spalten und nur diese eine Zeile. Okay? Und dann suchen wir in Professoren alle diejenigen raus, deren Personalnummer hier zu dieser 2126 passt. Und das ist genau hier nur der, wow, passt das überhaupt? Da bin ich gerade ein bisschen, ja genau, okay. Die 2126, ja, das ist der Russell. Ja. Wir sehen an der Stelle übrigens schon, dass hier eine leere Tabelle rauskommt. Denn bei Sokrates hat überhaupt keiner eine 1. Ja? Ehrlich gesagt müssen wir schauen, ob Sokrates überhaupt jemanden geprüft hat. Jawohl, Sokrates hat jemand geprüft, aber derjenige hat halt nur eine 2. Okay? Also sehen wir auch schon an der Stelle, ja, da kommt überhaupt nichts raus. Ja, bitte sehr. Ja. Ja. Mal schauen. Tatsächlich. Gelesen von 2137. Naja, gut. Also, wenn wir voraussetzen, dass die Profs auch nur ihre eigenen Vorlesungen prüfen, was wir überhaupt nicht so modelliert hatten, streng genommen, ja. Also das müssten Sie also noch extra machen. Also in dem Fall, aber es ist eine sehr gute Beobachtung, ja, weil wenn wir das nochmal schauen, was der Herr gesagt hat, ja, also offensichtlich hier bei dem wird hier die Vorlesung 5001 geprüft, Grundzüge, und die wird gehalten von 2137, das ist Kant, ja. Aber geprüft hat das Ding der Russell, ja. Ist jetzt erstmal nicht schlimm, kann ja passieren, aber es ist zumindest mal bemerkenswert. Ja? So, Aber jetzt müssen wir trotzdem noch das Ding hier unten verstehen. Ja? Also erstmal, wie gesagt, Bemerkung, da oben kommt keiner raus. Es hat beim Sokrates keiner eine Eins. Also schauen wir hier nochmal. Also jetzt hier selektieren wir aus Prüfen erstmal die Zeilen, die die Note 1 haben. Das ist eine Zeile. Okay? Und dann joinen wir das mit Professoren. Das heißt, die einzige Spalte, über die gejoint werden kann, ist Personalnummer, weil die taucht hier auf und die taucht hier auf. Also schauen wir jetzt alle Profs durch und schauen, wo 2126 steht. Jo, das steht nur hier. Also haben wir im Ergebnis von diesem Ding eine Tabelle, die hat 8 Spalten und nur eine Zeile, da steht also 2126, Russell, C4, 232, 28106, 5001, 2126, 1. Ja? Und dann selektieren wir aus dieser 8-spaltigen Zeile das raus, wo der Name Sokrates ist. Ja? Das heißt, wenn wir das machen, wie viele Zeilen hat dann das Ergebnis? 0, exakt. Ja, weil der einzige Name, der in Frage kommt, ist ja Russell und der ist ungleich Sokrates. Bingo. Und dann hätten wir, falls da noch was gestanden hätte, diese 8-spaltige Zeilen oder diese Tabelle mit 8 Spalten und vielen Zeilen mit Studenten gejoint. Ja? Und auch da wieder ist die einzige Spalte, die zum Joinen in Frage kommt, Matrikelnummer. Ja? Weil die steht hier bei den Studis und die taucht auch in den 8 Spalten hier von diesem Zwischenergebnis auf. Ja? Und dann finden wir also am Ende die Studis, die bei Sokrates eine 1 gehabt hätten, wenn es sie denn gegeben hätte. Und dann projizieren wir da wieder nur Namen und Matrikelnummer raus. Ja?
Ich habe noch eine Frage zu dem Peter-Join. Warum entsteht eine 8-spaltige
Tabelle? Bei dem hier?
Ja, genau.
Ja? Stimmt, sie ist eigentlich 7-spaltig. Richtig, 7-spaltig. Sie haben völlig recht, nicht 8-spaltig. Korrigiere mich, guter Hinweis. Weil wir haben beim Join, auf was er raus will, ist ja, beim Join haben wir ja gerade diese Duplizierung rausgenommen. Also zweimal Haarfarbe brauchen wir beim Zuprosten nicht. Ja? Und deswegen hat hier dieses Zwischenergebnis, nur das, was ich gerade umfahre, ja, hat halt nur 7 Spalten, weil wir nicht zweimal Personalnummer haben, sondern nur einmal. Passt ja gerade zusammen. Okay? Jetzt Moment. Das wäre der Fall gewesen, wenn wir hier einen normalen Join gehabt hätten. Da wir aber einen Theta-Join haben, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob die Doppelten auch rausgeschmissen werden. Weil ein Theta-Join ist ja eigentlich nur ein Selektionsprädikat. Und da werden die Doppelten ja eigentlich nicht rausgeschmissen. Ja? Also insofern würde ich nochmal zurückrudern. Also ein Theta-Join war nur ein Selektionsprädikat. Ja? Und da war dieses Rausschmeißen von Doppelten, ja, war ja gar nicht. Das war nur beim normalen Join. Aber trotzdem eine gute Bemerkung. Ja? Okay, gut. Das sind also jetzt zwei Möglichkeiten. Die Köpfe werden geschüttelt. Also, die große Frage, die Studis immer haben an dieser Stelle ist, gleich, wie soll ich da drauf kommen? Richtig? So, völlig klar. Ist also Antwort, keine Ahnung, erst böse Antwort. Zweite Antwort, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Es gibt so ein paar Grundmotive, die immer wieder auftauchen. Dritte Antwort und die für Sie wahrscheinlich befriedigendste. Auf das zweite kommt man vielleicht nicht sofort, aber das erste ist ein Versuch, den Sie grundsätzlich jedes Mal strukturiert so machen können. Erstmal, ich suche mir alle Tabellen zusammen, wo die Info drinsteht, die ich brauche. Dann wurstle ich das mit einem Selektionsprädikat zusammen und nachher projiziere ich die Spalten raus, die mich interessieren. Es geht nicht mit allen Informationsbedarfen. Ja? Manche brauchen zum Beispiel eine Gruppierung oder Aggregatfunktionen oder anderen Schnickschnack. Ja? Die allermeisten gehen aber ohne Schnickschnack. So, der Herr hatte eine Frage. Bitte sehr.
Der letzte Teil ist verstanden. Was wollen Sie nicht rauswerfen?
Ja, aber ein Theta-Join ist nur ein Selektion über dem Kreuzprodukt. While ist besser. Ja, es ist halt klassisch für syntaktischer Zucker. Ja? Also Sie können natürlich auch fragen, warum heißt der Typ, der die meisten Tore schießt, Stürmer? Sie könnten ja auch sagen, Fußballspieler, der meistens vorne spielt. Also es ist nichts anderes, aber Sie malen halt eine Fliege mit einem Prädikat hin, statt einem Sigma mit einem Prädikat über einem Kreuzprodukt. Es ist, ja, so what, ich habe es ja nicht erfunden. Das ist halt so. Bitte sehr. Wie wir das wissen, dass es ein Theta-Join ist? Naja, ach, jetzt sehe ich es auch. Ich war ja total blind. Sie haben ja völlig recht. Das ist ja überhaupt kein Theta-Join, so ein Blödsinn. Ich habe jetzt nämlich Note 1 habe ich hier jetzt schon dran gelesen. Quatschi. Das ist ja, mein lieber Herr in der zweiten Reihe, ich habe Ihnen völlig Unrecht getan. Ja, Sie hatten natürlich völlig recht. Ja. Also nochmal, jetzt sind alle total verwirrt. Ja. Tut mir leid. Es ist auch für mich Nachmittag. Also, was war mein Gedankenfehler? Ich habe statt Join Sigma Note 1, habe ich Theta Join Note 1 gelesen. Ich habe dieses Sigma überlesen. Ja? Aber dann ist es ja eigentlich noch klarer. Also was ist nochmal passiert? Wir nehmen Prüfen, wählen die Zeilen aus, wo die Note 1 ist. Das ist nämlich genau diese Zeile. Und dann machen wir einen ganz normalen Join, ja, mit Professoren. Da kommt dann nur Personalnummer als Join-Spalte in Frage. Und das Ergebnis hat natürlich 7 Spalten und nicht 8, weil es ja ein ganz normaler Join ist. Ja. Und jetzt natürlich, das invalidiert Ihre Frage natürlich nicht. Warum heißt der Theta-Join Theta-Join? So ein vornehmer Name ist doch nur ein Selektionsprädikat über dem Kreuzprodukt. Da bleibt es bei der Antwort, ja, ist so. Ja. Okay. Wer ist jetzt ein bisschen verwirrt? Wer sieht es halbwegs klar? Okay, gut, immerhin. Ich komme nochmal drauf. Ja. Lassen Sie mich noch ein Beispiel machen zum Abschluss. Finden Sie die Profs, deren Vorlesungen nur auf selbstgelesenen direkten Vorgängern beruhen? Jetzt überlegt jeder, ich nehme mir mal die Freiheit, lasst uns nochmal 3 Minuten nehmen. Ja, abzüglich Pause, okay? Gut, jeder überlegt mal noch für 2 Minuten, wie würde er oder sie das machen. Professoren, deren Vorlesungen nur auf selbstgelesenen direkten Vorgängern beruhen. Gehen Sie ruhig mal so vor, wie ich es Ihnen gesagt habe. Erstmal, welche Tabellen brauche ich denn, um das zu befriedigen? Und was müsste ich machen? Okay, also ich brauche Professoren, das heißt, die Tabelle brauche ich schon mal. Ich brauche Vorlesungen, wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich schon, denn Vorlesung stellt ja gerade den Bezug her zwischen Vorlesung und wer sie liest. Ja, das heißt, Profs, Vorlesung. Ich brauche aber natürlich auch Voraussetzen, und zwar wie oft? Naja, 2-mal, weil es soll um direkte Nee, ich brauche es nur einmal, weil es ja nicht um Vorvorgänge geht. Sorry, ich brauche es nur einmal. Ja? Also einmal Voraussetzen, einmal Vorlesungen, einmal Profs. Und das muss ich jetzt zusammenwursteln. Ergebnis, zeige es Ihnen mal. Ja? Was wir, und das ist wiederum so ein Ding, wo ich sagen würde, muss man nicht von selbst drauf kommen, könnte auch noch anders gehen. Ja? Was wir hier machen, ist jetzt folgender Trick. Wir können es auch nochmal zusammen machen. Ja. Wir nehmen nämlich Professoren und ziehen uns diejenigen ab, wo irgendwas nicht zusammenpasst. Ja. Und dann kriegen wir gerade die Profs raus, wo es zusammenpasst. Jetzt, was heißt nicht zusammenpasst? Das heißt doch, ich lese zum Beispiel Analysis 2, ja, aber ich lese es selber nicht Analysis 1. Dann bin ich offensichtlich ein Prof, der nicht im Ergebnis landen soll. Im Ergebnis sollen nur diese fleißigen Typen landen, die halt Analysis 2 nur dann lesen, wenn sie auch Analysis 1 und alle anderen Vorgänger gelesen haben. So, jetzt müssen wir uns hier sozusagen mal die zusammenbauen, die nicht passen. Und das geht jetzt folgendermaßen. Wir nehmen erstmal Vorlesungen, benennen das in V2 um. Warum? Damit wir das Ganze sozusagen zweimal verwenden können. Ja? Gut. Dann gehen wir hin und machen verschiedene Theta-Joints. Und jetzt sind es tatsächlich Theta-Joints. Ja? Und zwar die Vorlesungsnummer hier in dem V2 soll irgendwo als Vorgänger auftauchen. Okay? So. Und dann machen wir auch noch eine zweite Geschichte von Vorlesungen, nämlich einen Theta-Join mit Professoren, wo wir einfach nur diejenigen Vorlesungen haben, die auch von einem bestimmten Prof mit einer Personalnummer gelesen werden. So. Dann haben wir zwei Teile, nämlich das und das. Und dann machen wir noch einen Join. Ja? Und zwar machen wir dieses hier, joinen wir Theta mit Voraussetzen. Das Ergebnis joinen wir Theta mit dem, was wir hier haben. Und am Ende interessiert uns nur das von diesen vielen Spalten, die dann rauskommen, was man auch von Professoren abziehen kann. Das heißt, das war ja Schema von Professor. Ja? Das heißt, von den vielen Spalten, die hier entstehen, trotz Join oder wegen Join, ziehen, wollen wir nachher am Ende nur auf Professoren abbilden. Ja? Das ist so eine Sache, die wir jetzt hier zusammengebaut haben. Ich will nicht zu lange überziehen. Wir können noch die Frage können wir noch besprechen, dann greifen wir es das nächste Mal wieder auf und schauen uns das an und entmystifizieren es ein wenig mehr. Ja? Richtig. Also die Frage war, was ist jetzt, wenn jemand Analysis 2 hält und brav Analysis 1, aber nur lineare Algebra 2, lineare Algebra 1 aber nicht? Ja, dann käme er nicht ins Ergebnis, ja? Sondern er muss ja von allem, was er hält, alle Vorgänge halten. Ja? Also, Hausaufgabe, Sie versuchen das mal zu verstehen. Wir besprechen es das nächste Mal nochmal ausführlicher auf dem Aufgabenblatt, tue ich schon mal ein paar Sachen hin. Sie müssen die Teile ja noch nicht bearbeiten. Können Sie auch nächste Woche erst machen. Ja? Okay? Sehen wir uns nächsten Freitag. Wie gesagt, Brückentag wird durchgezogen nächsten Freitag. Ja? Tschüssi, bis dann. Und wenn Fragen noch sind, Sie können immer kommen und irgendwas fragen. Ja? Servus.
Also, vielleicht habe ich es irgendwie nicht mitbekommen, genau, aber das mit den.